wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, hier ist eine Halbzeit mit. Heute haben wir besondere Themen auf der Karte, oder Ossi? Sag mal, was ansteht.
Ja gut, heute haben wir schwerpunktmäßig dein Thema auf der Karte, nämlich den Rücktritt von Lars Stindl, wo wir alle, glaube ich, jeder, der den Fußball liebt, ein Tränchen verdrückt hat. Lars wird uns exklusive Eindrücke geben, wie es dazu kam, was seine Überlegungen sind, was dann die Umsetzung war und vielleicht auch, wie es weitergeht. Außerdem sprechen wir über seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach, der aktuell, naja, man kann ruhig auch sagen, droht nochmal in Abstiegsgefahr zu geraten. Darüber wollen wir auch sprechen. Und natürlich über Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche der Mann, der ja nicht nur Fußball Deutschland, sondern die Fußballwelt geschockt hat in der vergangenen Woche, ähnlich wie Jürgen Klopp mit seinem angekündigten Rücktritt. Herzlich willkommen, Lars Stindl.
Schöne Anmoderation, hallo, Ossi, grüß dich, grüßt euch alle. Fußballwelt geschockt,
ja, weiß ich Lars. Jetzt. Ja, ich glaube zumindest die schwarz-grün-weiße Welt, in welcher Farbreihenfolge auch immer, weil ich glaube, sowohl in Hannover, wo ich gerade sitze, als auch in Gladbach.
Und auch die blau-weiße ganz viel.
Und die blau-weiße, da wäre ich jetzt zum Schluss noch drauf gekommen, aber da bist du ja noch zum Glück, ja. Ein paar Wochen. Hat ein Tränchen verdrückt, weil Lars Stindl bekannt gegeben hat, dass er seine Karriere im Sommer beenden wird und ich glaube, mit dir verbinden einfach viele Fans tolle Momente, viele Emotionen und immer auch ganz, ganz viel Herzblut und Leidenschaft, das du bei deinen Stationen mitgebracht hast. Dafür erstmal an dieser Stelle großes Kompliment, Lars.
Danke, danke.
Hol uns mal so ein bisschen ab. Also ich kann ja vielleicht verraten, ich wusste es schon einen Ticken früher, aber ich habe ja auch mich daran gehalten, als seriöser Journalist, dass ich es nicht am nächsten Tag direkt geschrieben habe, sondern wir haben ja auch drüber gesprochen und mir ging es ja genauso. Ich meine, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, sonst würden wir diesen Podcast auch nicht machen. Und ich glaube, wenn ich so an Hannover denke oder auch an die Highlights in Gladbach, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Wie kam es dazu, zu dieser schweren Entscheidung? Wie lange ist das jetzt in dir gereift? Und hol uns doch mal so ein bisschen ab.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wann hat es angefangen, wo hat es aufgehört? Ich glaube, insgesamt habe ich mir schon letztes Jahr angefangen, Gedanken zu machen, wie es mit meiner Karriere weitergeht, als ich noch bei der Borussia gespielt habe. Hab dann die Möglichkeit ja bekommen, vom KSC nochmal zu Hause Fußball zu spielen, nachdem wir uns entschieden haben, in die Heimat zu ziehen. Und hab dann mit den Verantwortlichen wirklich super Gespräche gehabt. Und für mich war eigentlich relativ früh klar, dass ich das noch ein Jahr machen möchte. Aber so langsam dann auch mal auf meinen Körper hören müsste, was die, ja, das Weitere betrifft und mein körperliches Gut auch nicht zu überreizen sollte, weil ich ja später immer noch irgendwie was machen will. Und dann war für mich.
Wenn ich dich einmal unterbrechen darf, Lars, nur ganz kurz, damit alle Bescheid wissen. Also du hast ja in der Hinrunde, glaube ich, jedes Spiel gemacht noch für den KSC, ne?
Ja, genau. Und dann lief es natürlich so gut mit dem KSC, was mich persönlich betrifft, dass ich jedes Spiel gemacht habe. Das habe ich davor die Jahre in Gladbach nie nicht mehr so häufig gemacht. Hab ja dann in der Rückrunde schon weniger gespielt, aber dann beim KSC jedes Spiel gemacht, habe da mich körperlich super gefühlt. Und was halt ein großes Plus war, das Ganze drumherum nochmal diese neue Mannschaft kennenzulernen, sorry, den Verein nochmal kennenzulernen, das hat mir mega Spaß gemacht. Die zweite Liga hat mega Spaß gemacht und mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen hatte ich dann im Winter nochmal gute Gespräche und habe mir dann wirklich überlegt, komm, soll ich noch ein Jahr vielleicht machen? Ist ja alles geregelt zu Hause, die familiäre Situation war ja alle d'accord damit, das noch weiter auszuführen. Dann kam die Verletzung, wo ich ein bisschen ins Grübeln kam, aber nie so ja, entscheidend, dass es sagte, nee, das ist jetzt ein Moment zum komplett aufhören. Aber trotzdem
weil es jetzt keine schlimme Verletzung war erstmal.
Ja,
ne?
Genau.
Also, und dann jetzt kein Kreuzbandriss oder
Schienenwand. Ja, genau. Aber durch das hat sich schon gezogen und die nervliche Geschichte ging halt nicht so richtig weg. Deswegen war vielleicht im Unterbewusstsein hat es schon ein bisschen beeinflusst. Aber ich habe dann für mich einfach so diesen, ja, dieses Gefühl entwickelt in den letzten Wochen, dass es im Sommer dann soweit ist, dem Fußball Adieu zu sagen, weil es einfach eine schöne Zeit war, weil es einfach eine runde Sache wäre, dann im Sommer das Ganze zu beenden, jetzt noch ein paar Mal auf dem Platz zu stehen, nochmal die Zeit zu genießen und dann im Sommer einfach zu sagen, okay, das war's. Hatte dann aber echt richtig gute Gespräche wieder mit dem Cheftrainer und mit den Verantwortlichen, die natürlich versucht haben, dass ich noch ein Jahr bleibe und da nochmal ins Grübeln gekommen bin. Aber dann für mich, ja, die letzten Wochen entschieden habe, dass es das für mich war. Und dann ging es nur noch darum, ja, um die Kommunikation und die Art und Weise, wie du das dann nach außen transportierst, weil da willst du ja schon allen gerecht werden, das auch dann ja vernünftig machen.
Bevor wir darauf kommen, habe ich noch eine Frage. Ist es dann so, man spricht ja oft von diesem richtigen Zeitpunkt, ne? Also so viele Spieler verpassen diesen Zeitpunkt, weil sie dann irgendwie noch ein Jahr dranhängen und noch ein Jahr dranhängen und dann hat man noch mehr Verletzungen, macht noch weniger Spiele und dann tritt man irgendwie 3 Jahre zu spät ab und ist die letzten 2 davon unterm Radar gelaufen. Oder manche haben vielleicht auch zu früh aufgehört, weil sie irgendwie den Ehrgeiz oder die Motivation nicht mehr entwickeln konnten. Würdest du für dich sagen, genau das wolltest du vermeiden? Also guckt man darauf andere, wie haben andere das gemacht? Wer hat es gut gemacht? Wer hat es schlecht gemacht? Gibt ja immer diese Beispiele auch bei der Nationalmannschaft, ne? Philipp Lahm und so, der hat damals genau als einer der wenigen vielleicht auch schon erkannt, dass es höher nicht mehr gehen kann nach der WM 2014 und hat dann den richtigen Zeitpunkt erwischt. Manche haben es dann vielleicht verpasst. Wie sehr spielt das so eine Rolle? Wie sehr guckt man da auch auf andere Spieler oder gar nicht?
Ja doch, da holt man sich ja natürlich Informationen ein und spricht mit dem einen oder anderen, der schon mal aufgehört hat oder der auch in dem Alter ist und vielleicht vor der gleichen Entscheidung steht. Dann gibt es ja auch ein paar bei uns in der Truppe. Dann quatschst du mit denen ein bisschen, auch was den Verein betrifft. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal primär sagen, dass es absolut das richtige Gefühl gerade ist, jetzt im Sommer aufzuhören. Wissen tust du das natürlich erst im Nachhinein oder hundertprozentige Sicherheit, aber in meiner jetzigen Verfassung war es letztes Jahr schon so, dass für mich der Moment gekommen ist, wieder nach Hause zu gehen, was Neues zu machen und jetzt auch das Gefühl für mich habe, nicht so diese Wehmut, dass es, wie soll ich sagen, zu Ende geht, sondern eher Freude, dass ich das noch erleben durfte, Freude, dass ich jetzt wieder auf dem Platz bin, die letzten Wochen genießen möchte und dann muss ich echt sagen, freue ich mich auch auf die Zeit danach und ich habe auch in mir dieses Gefühl, dass jetzt einfach mal Zeit ist für andere Dinge, die dann anstehen, für normale familiäre Dinge, mal eine andere Blickrichtung zu kriegen, mal andere Taktgeber meines Lebens zu bekommen und nicht immer Frühstück, Training, Mittagessen, aber ausruhen. Also solche vorherbestimmte
Dinge. Hast du jetzt ja auch 2-3 Jahre gehabt, ne?
Ja, ein paar länger, ein paar mehr Jahre. Aber die Dinge einfach mal selbst zu bestimmen, Herr deines eigenen Lebens, deines eigenen Lebens zu sein. Und das finde ich mega spannend. Da freue ich mich drauf. Und ja, so kamen eigentlich die ganzen Gedanken zusammen und dann kam diese finale Entscheidung.
Wie emotional war es dann jetzt? Also so im Rückblick, du wolltest gerade noch mal 2-3 Sätze darüber vielleicht verlieren, wie es dann zu so einer Entscheidungsfindung kommt, zu sagen, okay, wir es wissen jetzt die Leute sind eingeweiht, die es wissen müssen, beim Club, deine Familie logischerweise, dein engstes Umfeld und so weiter. Und jetzt ist dann immer die Frage, wann kommunizieren wir es, wie kommunizieren wir es? Du hast gerade schon gesagt, man will ja auch allen gerecht werden. Du kennst viele Leute, hast dich mit den meisten, würde ich mal behaupten, eher gut verstanden, sodass dann vielleicht auch der ein oder andere erwartet, naja, vielleicht steckt das dann mir oder wie auch immer. Und dann kriegen wir ja auf der anderen Seite als Journalisten auch ab und zu vorher mal was mit, kann ja dann auch über andere Kanäle laufen und dann gerät man plötzlich unter Druck. Das ist ja auch oft ein Grund, den draußen viele Leute nicht verstehen, den wir beide aber vielleicht als Teil dieses Business eher nachvollziehen können. Ne? Also ich sage jetzt mal, in der Kommunikation dann zu sagen, okay, da hat vielleicht Journalist XY schon mal bei dir oder beim KSC angeklopft, weil sie was gehört haben und sagen so, wir wissen es, wir gehen jetzt damit raus und dann ist man auf der anderen Seite unter Druck und vielleicht findet man dann noch einen gemeinsamen Deal oder eben auch nicht, ne? Aber das sind ja oft Faktoren, die da auch mit einer Rolle spielen und vielleicht so ein Plan, den man sich vielleicht vorher zurechtgelegt hat. Ja, am Donnerstag geben wir es um 15 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt, aber am Mittwoch ruft dich der Kollege der Bild-Zeitung an oder beim KSC und dann musst du plötzlich handeln.
Ne? Ja, ich weiß, also das ist vielleicht auch mega spannend für den Zuhörer, dass ja dahinter so einer Ablauf, wie auch so zum Beispiel in einem Transfer, dass so viele Dinge auch beachtet werden müssen, was die Kommunikation betrifft, was das Mediale betrifft, weil mir war es schon wichtig, dass ich das persönlich dann auch entscheide, wann das veröffentlicht wird und dass das rauskommt. Und deswegen ist es ein schmaler Grat. Du willst ja schon die wichtigsten Menschen in deinem Leben einweihen, dass es nicht aus der Zeitung oder aus dem Social Media erfahren, sondern von dir persönlich, und trotzdem musst du gucken, dass du es nicht zu groß machst, weil du die Gefahr halt hast, dass der eine oder andere sich verplappert oder sogar das weitergibt und dann kommt es schneller raus, als du es dir gedacht hast. Also bei mir war es schon dann so, dass ich im engsten Kreis, klar, Eltern, mein Berater, mit dem ich jetzt schon ewig zusammen bin, dem ich auch lange gesprochen und alles besprochen habe, dann der Family. Und dann war es mir aber wichtig, die Art der Kommunikation, als es feststand, habe ich es natürlich als allererstes dann dem Cheftrainer und seinem Team gesagt, weil ich da 100% ja auch Vertrauen und auch so einen Respekt fühle, dass man sich das mitteilt, weil auch der Verein so ein bisschen Planungssicherheit und Vorgehensweise so mit besprechen will, wie das weitergeht, wann ist der beste Moment. Dann war ja aber die Länderspielpause, dann waren die Jungs auch nicht alle da, dann willst du aber auch nicht, dass die es aus den Medien erfahren, sondern willst ja, du auch das denen persönlich sagen, so ein bisschen in der Kabine, weil die, glaube ich, schon das Recht haben, das als allererstes zu erfahren, bevor es dann die große Masse erfährt. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann lass uns nochmal eine Woche bei uns und machen das nächste Woche. Und dann war es eigentlich so, dass ich dem sportlichen Leiter bzw. der sportlichen Führung dann komplett gesagt habe, am Dienstag oder Mittwoch, weiß gar nicht. Und dann war aber für mich relativ klar, und das, weil ich diese Kenntnisse nicht habe in dem Verein, beziehungsweise noch nicht so dicke drin bin, wie das alles läuft hinter der Mascherie, weil das nicht immer so einfach ist, auch auf Vereinsseite, nachher kommt noch irgendwas raus, gibt es eine undichte Stelle, die gibt es ja oftmals, aber hier hatte ich gar nicht das Gefühl.
Das meine ich, ja.
Aber ich wusste das halt nicht. Und die Gefahr wollte ich halt komplett aus dem Weg gehen. Da haben wir gesagt, dann hauen wir es so schnell wie möglich raus, sag's morgen den Jungs. Vorm Training und nach dem Training hauen wir die Mitteilung raus, aber ich habe halt gesagt, ich möchte das selbst machen und in Kooperation mit dem Verein, aber nicht irgendwas von denen vorgesetzt, weil das sollte schon dann auch authentisch sein. Wobei ich ganz oft Nachricht bekommen habe, wer das geschrieben hat, oder danke KI für diesen Text oder so irgendwas.
Ja, okay, verstehe. Aber es hat ja, das muss man ja auch mal sagen, heutzutage, so bitter das dann vielleicht für uns ist als Journalie oder für die Kollegen auch, wenn sowas dann quasi über den Verein oder über die offiziellen Kanäle kommuniziert wird. Aber es ist ja eigentlich ein Kompliment für dich und für dein Umfeld und auch für den KSC in dem Fall, dass vorher eben nichts durchgesickert ist. Weil das will man ja, wie du gerade schon eindrücklich erklärt hast, aus Gründen auch vermeiden. Also, dass dann irgendwelche Leute, bei denen es dir wichtig ist, dass sie es von dir erfahren, dann schon vorab informiert werden. Das will man ja nicht, sondern, wie du richtig sagst, will man das ja in der eigenen Hand halten, und manchmal gelingt das halt. In dem Fall dazu herzlichen Glückwunsch. In manchen Fällen gelingt es halt nicht.
Ja, das ist halt schade. Das war ja,
wenn du bei anderen Vereinen
andere Personalien, dann, wenn da mal was
raussickert,
obwohl der Spieler noch gar nicht so weit ist oder die Sachen noch gar nicht so weit sind. Und das halt, finde ich immer schade, wenn der Journalist das vorher raushaut. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich es selbst veröffentliche. Aber ich habe da großes Vertrauen gehabt. Aber ich wollte das Vertrauen nicht ausreizen. Und habe dann gedacht, komm, dann
hau ich direkt raus. Aber dann lass uns doch zumindest noch mal einen kurzen, oder gib uns doch noch mal einen kurzen Einblick, wie emotional es dann war. Also ist es dann so, dass man sich da abends noch mal hinsetzt? Oder passiert das möglicherweise auch erst im Sommer oder danach? Weil du hast ja jetzt nicht sofort aufgehört, sondern du bist ja noch da. Aber würde mich mal interessieren, also setzt man sich dann abends nochmal hin und guckt sich irgendwie seine Highlight-Clips an oder liest nochmal die besten Schlagzeilen von Heiko Ostendorp über Lars Stindl?
Gibt's da nicht überhaupt.
Oder, ja, weiß ich nicht.
Ja,
also wird man da nochmal emotional schon in so einem Moment oder kommt das erst noch?
Also ich muss sagen, die Entscheidungsfindung, das war eher so ein Prozess, da war die Emotionalität gar nicht so groß, weil das eher so, da bin ich auch ein sehr rationaler Mensch, was so Entscheidungen betrifft, da gibt es dann wirklich so Pro-Kontra-Spalten, das war schon immer so Pro und Contra Gedanken, die dann so ein bisschen ausgeführt werden für mich.
Machst du Liste?
Ja, auch mal, also Stichpunkte auch? Jetzt, ja. Nicht so Liste mit Excel-Tabelle angefertigt, sondern werden einfach
PowerPoint.
Werden einfach ein paar Sachen mal aufgeschrieben, rechts und links. Und dann so ein bisschen verglichen, hin und her geschoben, aber das habe ich schon immer gemacht. Und dann werden so ein paar Gedanken bei mir vertieft und der Prozess, der ist eigentlich sehr rational und nicht so wirklich emotional. Ich muss sagen, das erste Mal emotional wurde ich, als ich dann irgendwann für mich das entschieden habe. Ich glaube, ich habe es dem Trainer schon gesagt oder war es ein paar Tage davor, als ich mich mal hingesetzt habe und einfach den Text geschrieben habe. Einfach mal abends so, jetzt gar nicht geplant, so heute Abend schreibe ich mal ein paar Worte dazu, wenn ich aufhöre, sondern einfach im Fernsehen.
Aber das hast du schon, sorry, das machst du schon selber.
Ja, ja, ich habe hab dann abends hingesetzt und das war ganz komisch, so zwischen der Serie meine Frau noch kurz irgendwo hingegangen und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich war am Handy gerade und dann habe ich gesagt, komm, ich fange jetzt mal an zu schreiben. Und dann habe ich so angefangen und vor allem habe ich gemerkt, oh fuck, das fällt mir gerade gar nicht so einfach, wie ich dachte. Und da wurde ich schon richtig emotional beim Schreiben und habe gedacht, okay, habe den Text dann irgendwann meinem besten Kumpel und meinem Berater gezeigt und die haben gesagt, boah, perfekt, super, so kannst du auf jeden Fall veröffentlichen, das ist genau das, das bist du, das passt auch zu dir. Und dann, ehrlicherweise, habe ich einen Tag, boah, das kann ich ja ruhig sagen, hier, ich habe einen Tag, bevor es veröffentlicht wurde, an dem Morgen, habe ich abends, so, wir haben noch eine Gruppe mit den alten Gladbach-Jungs, zusammen, ich weiß gar nicht mehr, noch das Sippel, Janschke, Kramer, Flacco, Hermann, Flo Neuhaus. Ja, genau, wir haben lange was durchgemacht, da sind ein paar Jungs drin. Und dann habe ich so das Gefühl für mich, komm, ich sage dem Bescheid, weil es schwebt ja schon immer so ein bisschen durch die Gazetten, ob ich aufhöre. Und sie hatten ja auch das Gefühl irgendwie, dass es sein kann. Aber ja, komm, bevor es morgen erfahren, da habe ich denen halt nur kurz geschrieben, ey, so und so sieht's aus. Und da muss ich sagen, als ich denen dann das mitgeteilt habe, da abends, das wissen die Jungs gar nicht, boah, da musste ich mich echt zurückhalten, dass ich nicht in Tränen ausbreche, weil denen das dann so, mit denen du so lange durch Europa getourt bist und so viele Spiele gespielt hast und so viele besondere Momente erlebt hast im Fußball, denen dann so zu vermitteln, ey Jungs, bei mir ist übrigens jetzt komplett vorbei, ich höre auf im Sommer. Das kann ja bei dem einen oder anderen auch sein, wo ich gerade aufgezählt habe, aber da saß ich dann zu Hause und habe dann, boah, da wurde es dann mal richtig emotional und ich weiß gar nicht warum, ich kann es dir gar nicht erklären, warum das so ist, aber das hat bei mir so ein paar besondere Dinge ausgelöst, denen mitzuteilen und dann auch eine Nachricht zurückzubekommen von den Jungs, auch wenn es nur ein kurzer Text war, aber das hat mich dann schon berührt und da war ich dann schon sehr emotional und dann natürlich am nächsten Tag als der Truppe, wenn du das der Truppe sagst, habe ich auch gesagt, das ist jetzt gar nicht so emotional, was die Mannschaft betrifft, obwohl die es geschafft haben, innerhalb von einem Jahr nur wirklich was Besonderes nochmal für mich zu werden, weil es wirklich eine richtig coole Mannschaft und eine coole Truppe ist. Das ist wirklich besonders. Das hätte ich mir nicht erträumt und das habe ich denen auch gesagt. Aber für mich ist halt emotional, was den Fußball betrifft, weil ich den so gern spiele, weil ich den liebe, weil ich das gern gemacht habe die ganze Zeit. Und da jetzt dann diesen letzten Schritt zu gehen, man hat es im Kopf, man sagt das immer für sich, man erzählt das Freunden, aber wenn es dann diesen letzten Schritt öffentlich zu machen, den verantwortlich zu sagen, das dann kundzutun, das ist nicht einfach. Also weil dann weißt du ja, jetzt ist es wirklich so, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und das dann zu tun, das ist dann auch nochmal nicht ganz einfach und ja, ein bisschen emotionaler für dich als Spieler, weil dann ist halt, ja, dann ist es rum.
Das glaube ich.
Ja, ich hoffe, also, ich habe jetzt nicht zu viel ausgeholt und habe zu viel
Nee, überhaupt erzählt. Nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, ich habe dich auch bewusst ausreden lassen, weil das, glaube ich, echt schön ist, das auch mal zu hören. Für mich, für die Leute, die uns zuhören, wie sowas dann abläuft. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, Fußball ist ein emotionaler Sport und du hast so viel Höhen und Tiefen erlebt und so viel mitgemacht, das ist doch, glaube ich, klar, dass man da in dem Moment, wo man eben, wie du sagst, nicht nur drüber nachdenkt, sondern es dann in die Umsetzung geht und wo man das dann auch artikulieren muss, sei es in Worten, also niederzuschreiben und zu posten oder dann halt sich vor eine Mannschaft zu stellen oder vor einen Trainer oder eben in so eine WhatsApp-Gruppe zu sein, liebsten Mitspielern so, dann kann ich mir schon vorstellen, also das wird mir, glaube ich, genauso gehen, dass das nicht einfach ist und es wird dann ja im Sommer sicherlich auch nochmal den Tag geben, wo du dann auch nochmal schlucken musst oder vielleicht das eine oder andere Tränchen verdrücken wirst, kann ich mir vorstellen. Ich frage jetzt gar nicht zu viel, Lars, weil ich weiß, dass du soweit auch noch nicht bist, aber da ist jetzt auch noch nichts geplant, ich sag mal, ein Abschiedsspiel oder wie geht's danach weiter? Du hast jetzt noch nicht irgendwo als Sportdirektor oder weiß ich nicht was, TV-Experte unterschrieben, sondern du möchtest dir das offen halten, glaube ich, und hast da aber auch verschiedene Optionen. Über allem steht aber, glaube ich, du willst im Fußball in irgendeiner Form schon erhalten bleiben, oder?
Ja, absolut, absolut. Und das ist das, was ich auch meinte, dass ich halt den Fußball echt liebe. Ich liebe es, ihn zu spielen, aber ich gucke es auch gerne, ich rede gerne drüber, so wie mit euch. Ich analysiere es gerne und das ist wirklich so, weil es mir einfach mega, mega Spaß macht. Und ich habe jetzt noch gar keine genauen Gedanken, was den Sommer betrifft. Ich freue mich jetzt erstmal, die letzten Wochen zu erleben. Ich habe unfassbar wirklich ganz, ganz viele Resonanz bekommen, positive Resonanz bekommen aus allen Ecken, wirklich jetzt, aus Hannover, aus Gladbach, aus Karlsruhe natürlich, aber so ganz, ganz viele Leute, die mir einfach geschrieben haben, ey, coole Karriere und alles Gute und wirklich sogar, ich bin zwar Köln-Fan, aber fand's immer, nee, und du gingst mir richtig,
sogar Kölner.
Ja, du gingst mir richtig auf den Sack die ganze Zeit, aber Hut ab, wie du immer für deinen Club eingestanden bist, Chapeau, sogar ein, zwei. Am coolsten sind natürlich, jetzt mal ohne Spaß, du liest da 1000 Kommentare, die positiv sind. Und welcher bleibt hängen? Schreibt einer drunter ne, unter den ja. Juckt keinen.
Ja, so ist es. So das, ist es.
Ich fand das so lustig. Er schreibt einfach drunter, juckt keinen. Und das habe ich gescreenshotet.
Aber weißt du, aber es ist doch besser so.
Ich hab's rumgeschickt. Ey, das ist so lustig. Ich fand das so wild.
Aber besser so als andersrum, sage ich immer, oder? Ja. Also hätte es jetzt ja auch nur einen positiven Kommentar und ganz viele negative geben.
Ja, deswegen kann ich vielleicht auch drüber schmunzeln und kann's auch, find's auch ein bisschen lustig. Es gibt auch wirklich die andere Seite. Da sieht man mal, was für Macht Social Media hat. Aber das war so lustig, als ich das geschrieben, als er das drunter geschrieben hat. Ja, aber juckt keinen. fand ich richtig cool. Nee, aber die Resonanz war wirklich riesig und positiv und ganz viele haben natürlich auch ein Abschiedsspiel verlangt. Lass doch mal einen KSC gegen Gladbach spielen oder so irgendwas. Aber so Gedanken hatte ich jetzt noch gar nicht. Haben wir letztes Jahr mal kurz angedeutet bei der Borussia mit Roland Wirkus und Stefan Schippers, aber bin jetzt eigentlich nicht so wie soll ich sagen, ich bin auch froh, wenn ich da mal raus bin aus diesem ganzen Spotlight. und dann mal.
Also du hattest in Gladbach deinen Abschied,
meinst
du?
Ja, genau. Ich bin auch jetzt dieses Jahr, und das habe ich auch gesagt, den Verantwortlichen, die natürlich auch gesagt, hey, wir müssen das einen würdigen Rahmen zum Abschied. Da habe ich gesagt, ey, macht euch gar keine Gedanken, ihr könnt da wirklich nichts falsch machen. Und wenn ich am letzten Tag vom Platz gehe und Blumenstrauß bekomme, ist das alles gut. Ich werde nochmal ein schönes Spiel haben, hoffentlich. Letztes Heimspiel.
Und so ein Mobile, ne, wie heißt das? Das gibt es doch immer so eine Collage.
Ja, genau, genau. Und ich habe weil ich hatte ja wirklich den perfekten Abschied letztes Jahr in Gladbach schon. Muss man echt sagen, der war wirklich perfekt. Mit Freunden da, Party machen, Spieltag ausgewechselt, Choreo. Also, das war herausragend und deswegen habe ich gesagt, ich habe das alles schon mal erlebt in der Version. Ihr braucht euch da keine Gedanken machen. Ich bin einfach froh nochmal, dass ich hier in dem Stadion und bei dem Verein nochmal spielen durfte, weil es halt der Heimatverein ist. Wer kann das sagen, dass er nach 15 Jahren nochmal beim Heimatclub spielt und da dann seine Karriere beendet. Da freue ich mich einfach drauf und da bin ich offen für alles und da will ich einfach nur ein, zwei schöne Momente haben und dann passt das auch. Mehr muss das gar nicht sein. Und alles andere, was noch kommt, wie es weitergeht, das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlicherweise. Ich bin jetzt einfach mal so weit. Und ich finde es auch nicht schlimm, weil viele sagen, ja, weißt du schon, was du machst, oder hörst jetzt mal auf und du musst ja Pläne haben. Ich sage, nee, ich bleibe im Fußball erhalten, in welcher Art und Weise auch immer. Ich will gucken, was kommt. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl es erst eine Woche weg ist, ich hatte schon mal ein, zwei richtig interessante Gespräche, muss ich echt sagen. Nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Das geht dann schneller, als man denkt.
Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und deswegen glaube ich, du musst vorbereitet sein auf vieles, aber die Dinge ergeben sich einfach. Und dann musst du bereit sein für die Situation. Und ich freue mich jetzt einfach im Sommer. Wir haben jetzt Urlaub gebucht. Wir haben Urlaub für den August schon, für den Juleferien haben wir schon ein bisschen geplant. Hier und da machen wir ein paar, sind wir mal auf dem Konzert, dann sind wir mit den Kindern mal zwei Tage unterwegs, dann sind wir hier. Normale Dinge machen, mit Freunden mal ein Wochenende weg. Im August, das hatte ich glaube ich nie und noch nie in Sommerferien.
Ja, das ist absolut, tun sich neue Optionen.
Genau, und solche Dinge sind wir jetzt gerade am Planen und am Machen und das will ich jetzt erstmal genießen und dann vielleicht auch ein bisschen Energie tanken, um ja mit einer richtigen Motivation und Power dann nächstes Jahr oder keine Ahnung wie lange das geht, vielleicht mal 3, 4, vielleicht sogar 6 Monate mal erstmal ruhiger machen und dann wieder neu durchzustarten. Aber ruhiger machen im Sinne von nicht falsch verstehen, zu Hause sitzen, sondern ich habe ja nur 3 Vereine gehabt, ehrlicherweise. Und mich interessiert wirklich, wie läuft es bei anderen ab? Also ich werde meine Kontakte nutzen. Die habe ich mir Gott sei Dank über die Jahre aufgebaut. Ich werde versuchen, da mal hier ins Training zu gucken, mal den Verein sich anzugucken. Wie läuft es bei denen ab? Wie sind da die Voraussetzungen? Was machen die in dem Nachwuchsbereich? Wie trainieren die? Wie oft trainieren die? Wie trainiert der Trainer? Wie läuft das hier ab? Also das ist ja mega spannend. Das interessiert mich alles.
Und also was aufzusaugen,
ja, auch genau,
um sich selber nochmal so...
Und durch die Kontakte, die ich habe, wird mir bestimmt ermöglicht, auch mal hier und da hinter die Kulissen zu gucken oder mal in das eine oder andere Vereinsgebäude zu sehen, wie sind da aufgestellt, die Räumlichkeiten. Also so ganz banale Dinge bei anderen Clubs, das interessiert mich voll, wirklich voll. Und da werde ich mal ausprobieren und gucken einfach, was kommt.
Sehr schön. Also wir werden es auf jeden Fall verfolgen, Lars. Und bevor wir über das Aktuelle reden und noch ein bisschen, sag mal, über die Baustellen und Brandherde der Bundesliga spazieren. Eine Aufklärung bist du uns noch schuldig, weil treue Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Bei unserer letzten Aufnahme warst du kurz vor der Abreise nach Hamburg zur Eisprinzessin. Und es ging darum, dass am Abend ein Länderspiel stattfindet. Deutschland gegen Frankreich und oder Frankreich-Deutschland. Der Ausgang ist inzwischen bekannt, aber es ist nicht bekannt, ob Lars Stindl das Spiel verfolgt hat oder beim Abendessen mit seiner Familie saß und die ganze Zeit auf dem Handy zwischendurch unterm Tisch geguckt hat, im Live-Ticker, wie es steht.
Ja, es war so ein Halb-Halb. Ich konnte einen Teil gucken, die erste habe ich geguckt, die zweite habe ich nicht mehr geguckt und habe dann im Real-Life das Ganze begutachtet, beziehungsweise habe mir das nochmal reingezogen am nächsten Tag. Also wir waren bei der Eisprinzessin, waren einen wunderschönen Tag, sind danach wieder ins Hotel gezogen, haben dann da alle gegessen und da hatte ich die Möglichkeit, noch ein bisschen reinzugucken. Aber danach sind wir dann sogar noch mit meiner Frau in eine Bar gegangen in Hamburg. Er hat ja die Family dabei und die Eltern waren noch dabei. Die älteren Herren und die jüngeren Kinder haben sich dann ins Bett gelegt. Und wir sind dann noch ein bisschen nach Hamburg rein, aber war ein langer Tag, deswegen ging das auch nicht lange, weil wir am nächsten Tag wieder Programm hatten. Und dann habe ich es nochmal nachgeschaut, aber war natürlich erfreut, euphorisch.
Endlich
mal die Nationalmannschaft wieder siegen zu sehen und dann in so einem Spiel und auf die Art und Weise. Fand's spannend, gerade die erste Halbzeit mit der Superphase.
Ja, du musstest ja nur eigentlich 10 Sekunden, musstest du ja nur gesehen haben.
Nee, aber ich fand auch die Phase spannend, wo die Franzosen gut waren, weil die gab's natürlich auch. Insgesamt hatte dieses Spiel ganz, ganz viel und da die Deutschen haben echt ganz, ganz viel von dem gezeigt, was es braucht, um Europameister zu werden, ne? Um erfolgreich zu sein.
Oh, jetzt erhöht er gleich. Kaum hat er die Karriere beendet, schon macht er Druck auf die, auf die Jungs. Also wenn wir da noch zwei Sätze drüber verlieren wollen, vielleicht auch nochmal aus meiner Sicht, ich hatte ja letzte Woche mit Wolf schon ausführlichst auch das Thema Nationalmannschaft nochmal behandelt und diese beiden guten Auftritte, es folgte dann ja endlich mal auch ein zweites gutes Spiel noch hinterher gegen Holland. Und man hat das Gefühl, das, worüber wir so oft gesprochen haben und was du ja auch als, du sagst ja selber immer, du bist Fan der Nationalmannschaft, dir auch oft gewünscht hast, nämlich, dass irgendwann mal dieser Knopf wieder aufgeht und dass man das Gefühl hat, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, mit der wir uns identifizieren können und die macht auch das, was der Trainer, setzt den klaren Plan um, den der Trainer ihr mitgegeben hat und ist dann auch mal wieder erfolgreich und hat dann auch mal wieder das Glück auf seiner Seite, dann kann hier relativ schnell relativ viel passieren und das ist jetzt, glaube ich, durch diese beiden Spiele endlich passiert. Erst recht mit dem Spiel gegen Holland dann, weil es nochmal, es war halt nachhaltig, ne? Also du hast jetzt zweimal gegen eine Top-Nation gezeigt, dass du absolut auf Augenhöhe unterwegs sein kannst an einem guten Tag und dass die Mannschaft eben zumindest das auf den Platz gebracht hat, was man in den vergangenen Jahren oft vermisst hat und das macht, glaube ich, vielen Hoffnung. Und wenn du dann die Einschaltquoten siehst, gegen Frankreich waren es, glaube ich, schon über 10 und gegen Holland dann sogar fast 12 Millionen an einem Dienstagabend, das gab es lange nicht. Also es gab in den letzten Jahren Spiele, da haben 5-6 Millionen zugeschaut. Ich glaube, die Euphorie ist jetzt schon da und so langsam geht's dann ja auch los. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, das Kader-Thema werden wir sicherlich nochmal aufmachen, wenn es dann soweit ist, Lars. rund um den letzten Spieltag wird es ja dann passieren. Und allgemein, glaube ich, bleibt positiv festzuhalten, Deutschland ist angeknipst,
oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das haben die 14 Tage bewirkt, dass die Leute angeknipst sind, dass eine gewisse Vorfreude entstanden ist. Das haben wir ja letztes Jahr immer gesagt, dass wir diese Momente auch brauchen, diese Leute wieder zurückgewinnen für den Fußball, für die Nationalmannschaft. Und wir haben ja letztes Mal gesprochen von der neuen Nationalmannschaft, weil sie ein paar Anläufe gebraucht hat. Dass irgendwas in uns schlummert, das wussten wir immer. Das ist einfach aus der Historie raus und auch von unserer Qualität geschuldet. Aber dass wir es nie so richtig auf den Platz bekommen haben. Und das haben wir jetzt endlich mal geschafft, auch wenn es nur zwei Spiele waren. Aber da kam ganz viel zusammen in den 5 Tagen mit dem Superspiel gegen die Franzosen, gegen eine Top-Nation und dann nochmal zu Hause in Rückstand zu geraten gegen die Holländer und so zurückzukommen. Auch gegen eine Top-Nation, das Ding dann hinten raus auch gewinnen zu wollen, das Ding zu ziehen. Das sind so ganz, ganz viele kleine Dinge einfach, die man sich auf der einen Seite vielleicht einredet, dass sie jetzt da auf einmal kommen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen fühlt und denkt, ja, das sind Dinge, die gerade so kommen, dass man es gewinnen will, dass man sich anpeitscht, dass man sich pusht bei Verteidigungssituationen, dass man so ein bisschen mehr zusammenhält, so dass die Mannschaft einen guten Eindruck hinterlässt. Bei den PKs.
Ja, auch die Bank, ne? Ja, genau, Wolf hat das ja letzte Woche auch ganz eindrücklich geschildert, ne? Dass dann zum Beispiel Olli Baumann und so dann wirklich bei jeder Grätsche da aufgesprungen sind und mitgegangen sind. Das ist ja das, was es braucht bei so einem Turnier.
Ja,
ne?
Absolut. Das ist ja das, was wir gesagt haben mit der Kaderzusammenstellung. Dass du die Leute auch brauchst und so eine Truppe. Und ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann sich da lange Gedanken gemacht hat, wie er die Leute zusammenstellt und einfach bestätigt wurde in seinen Gedanken. Und dass da nicht mehr ganz so viel passiert, das eine andere wird noch passieren, das hat er selbst gesagt, weil es einfach dem Naturell geschuldet ist, Verletzungen, keine Ahnung, Form, solche Dinge kommen leider dazu bei so einem Turnier, aber das ist schon das Grundgerüst unserer Nationalmannschaft gewesen, die letzten zwei Länderspiele, und mit der werden wir jetzt in die Vorbereitung gehen für die EM und hoffentlich das eine oder andere gute Ergebnis erzielen, und dann glaube ich schon, dass eine gewisse Euphorie entsteht und man merkt, die Leute lechzen danach, wir haben ja alle Bock drauf, auch die Leute, wenn du Fußball guckst mit dem, die haben ja Bock auf die Nationalmannschaften, die haben Bock auf das Turnier, aber das wird halt immer gedämpft durch diese, wie soll ich sagen, Kackergebnisse.
Ja, man hat sich halt geärgert.
Genau, man hat sich geärgert und man wurde nicht so richtig abgeholt und die ein paar Dinge, und man merkt, das ist gar nicht so viel und so schwierig, die Leute abzuholen. Mit ein paar Zügen, die der DFB jetzt endlich mal ganz gut gemacht hat, haben sie die Leute wieder mitgenommen und euphorisiert so ein Stück weit. Und wenn wir daran weiterziehen, glaube ich, dass wir auch eine geile Stimmung hinkriegen für die EM, weil jetzt wird Frühling, jetzt geht das Sommer auf, jetzt geht das Wetter auf, der Sommer kommt, die Sonne kommt raus. Ich sag dir, ein, zwei ordentliche Leistungen, gute Auftritte von der Nationalmannschaft vor dem Turnier, dann sind alle euphorisiert und dann, ich sag, vorm ersten Spiel gegen Schottland stehen wir da wieder wie eine Eins hinter der Mannschaft und werden die versuchen nach vorne zu pushen, weil wir ja alle wollen, dass sie mal wieder ins Halbfinale kommen und vielleicht sogar was ganz Besonderes schaffen. Und das hat uns die Länderspielpause auch gezeigt, dass man doch noch so bereit sind, in einem guten Tag auch eine Weltklasse-Nation zu schlagen, ohne zu vergessen, dass es halt ganz viele kleine Nationen gibt und dass die Gruppe schwierig ist, das darf man jetzt nicht außer Acht lassen, aber es ist wirklich möglich, mit Deutschland wieder ganz große Nationen an einem besonderen Tag zu schlagen, und das gibt einfach ein gutes Gefühl fürs Turnier.
Dein Wort in Julian Nagelsmanns und Franz Beckenbauers und Petrus Gehörgang, weil die werden da oben für das gute Wetter sorgen müssen. Wenn ich rausgucke, sehe ich gerade aktuell 11 Grad, Regen, Wind. Also da ist
April,
noch ein bisschen
Luft April nach oben. Wir haben April erst, Ossi. Alles gut, bleib ruhig. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen noch ein bisschen nach oben funken.
Ja, du hast recht. Also es,
aber du weißt, was ich meine, wenn der Biergarten auf ist und die Sonne scheint und
die
EM ist vor dem Tag vor der EM, sind es 25 Grad, dann ist doch geil. Da freuen sich
hoffentlich, daran.
Ja, das wird absolut, schon so sein.
Absolut.
Das kriegen wir schon.
Und glaube ich auch. Aber sag mir noch einen Satz zu Julian Nagelsmann, so kurz und knapp wie möglich. Würdest du, wenn du jetzt beim DFB was zu sagen hättest, würdest du versuchen, ich meine, Rudi Völler hat gestern auch nochmal nachgelegt, es haben ihm jetzt alle eigentlich einen roten Teppich ausgerollt, sie wollen mit ihm verlängern, ja. Hältst du es für schlau, vor dem Turnier mit ihm zu verlängern, würdest du auch so eine Variante vielleicht sogar bevorzugen mit einer, ich sag mal, Erfolgsklausel, dass man sagt, okay, wie es die Handballer gemacht haben, ich sag jetzt mal Halbfinale, dann verlängert er sich, und wenn nicht. Ich habe letzte Woche schon dazu gesagt, ich finde es schwierig, weil du kannst ja auch im Viertelfinale rausfliegen, unglücklich, und dann machst du nicht weiter, obwohl es trotzdem ein gutes Turnier war, oder du erreichst das Halbfinale, obwohl du trotzdem ein Scheißturnier gespielt hast. Kann ja auch alles passieren. Deshalb bin ich kein Freund von so einer Klausel, und ich habe nur, das habe ich auch im Doppelpass gesagt, wo das Thema natürlich auch groß aufkam letzte Woche, der DFB hat halt irgendwie jetzt schon ein paar Mal so diesen Fehler gemacht. Die haben mit Jogi Löw verlängert vor dem Turnier. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Die haben mit Hansi Flick verlängert vor dem Turnier. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Die haben mit der Bundestrainerin verlängert vor dem Turnier. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Das heißt jetzt nicht, dass das dann auch immer so passiert, wie es jetzt in den Fällen passiert ist, sondern es ist ja dann vielleicht auch ein Vertrauensbeweis für Julian Nagelsmann. Aber ich sage nur, man hat beim DFB die Erfahrung halt schon gemacht.
Ja, ich sehe es ein bisschen gesondert. Ich finde einfach, wenn du überzeugt bist von ihm, und das wäre ich jetzt in dem Fall als Trainer, und von der Art und Weise und von dem Weg, würde ich sofort versuchen, den zu verlängern. Für die nächsten
vorm Turnier. Ja,
vorm Turnier, auch jetzt schon, unabhängig von dem, wie es ausgeht. Weil auf zwei Seiten, also bis 26, jetzt gibt es aber zwei Aspekte. Erster Aspekt ist, dass ich nicht glaube, dass Julian Nagelsmann weitermacht bei der Nationalmannschaft, sondern dass er eher ins Tagesgeschäft zurück möchte. Man kann gut vorstellen, dass er vor dem Turnier schon den nächsten Verein findet. Und zweiter Aspekt, falls es wegen die Hose gehen sollte und man sich trennen sollte, ist ja auch Julian Nagelsmann nicht der Trainer, der sich jetzt zwei Jahre auf dieser Payroll ausruht und da finanziert werden muss, sondern der ist ein Trainer, der will zurück, und ich glaube, dass dann relativ schnell auch wieder der Weg ins Business zurückgeht, ins Bundesliga-Business, und dann die Gefahr der Kosten gar nicht so groß ist, weil dann der wahrscheinlich innerhalb vom nächsten halben Jahr woanders unter Vertrag stehen wird. Deswegen, ja, wäre das so mein...
Also du siehst es ähnlich wie ich. Ja. Auch du glaubst auch eher, dass er wieder Vereinstrainer wird. Das ist auch mein Gefühl. Ja. So sehr man sich jetzt da angenähert hat und so sehr der DFB sich auch bemüht, diesen roten Teppich auszurollen, ich glaube, dafür sind die anderen Optionen einfach auch zu gut. Ja. Ich fände es ein bisschen crazy, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ich fände es wirklich ein bisschen crazy, wenn Nagelsmann zurück zu Bayern geht.
Wir hatten ja mal die Prediction, wir beide. mit Alonso und Zidane, oder wie haben wir das mal gemacht?
Ja.
Alonso bleibt in Leverkusen, Zidane macht Bayern, da hatten wir Nagelsmann gar nicht auf dem Schirm, beziehungsweise auf dem Zettel, beziehungsweise, dass überhaupt die Möglichkeit besteht.
Den haben wir nach Dortmund schon geschoben.
Achso, ja, das, wobei, bin mal gespannt. Da gibt es ja die kurzen Wege von Aki Watzke.
Da gibt es die kurzen Wege von Aki Watzke.
Übrigens, bei eine Bayern kurze Rückfrage. Uli Völler war gestern beim Halbfinale. Leverkusen gegen Fortuna. Darf der sich dann freuen überhaupt? Oder ist der dann als Offizieller? Weil er wurde eingeblendet und hat sich nicht gefreut beim Tor. Da
ja.
Leverkusen im Pokalfinale. Aber da...
Dann ist mir auch aufgefallen. Ich hab den gleichen Gedanken gehabt. Ja.
Warum
das? Aber es ist so. Es ist, glaube ich, wirklich so. Ich meine, wir haben sogar wir hatten ein Doppelinterview mit Flick und Völler vor nicht allzu langer Zeit. Und ich meine, da haben wir da auch drüber gesprochen. Und da hat er gesagt, er muss natürlich dann neutral sein auf der Tribüne. Also er hat es, glaube ich, sogar so geschildert, dass wenn er irgendwo hinter einer verschlossenen Tür ist, dann freut er sich schon. Aber wenn er dann halt auf der Tribüne sitzt und neben Fernando Caro saß er, glaube ich, der dann die Faust geballt hat, mit dem klatscht er sich jetzt dann nicht ab oder so. Weil da muss er natürlich schon als Verantwortlicher neutral sein. Aber ich glaube, jeder weiß, dass Rudi...
Diese Politik im Fußball ist so wahnsinnig. Gell? Das ist so,
ja, da bist du 100 Jahre
bei. Also du sagst, lass den sich doch freuen, meinst du? Ja, natürlich. Sagst, auf der einen Seite geht es natürlich nicht, aber du bist 100 Jahre bei einem Verein. Jeder weiß, Rudi Völler, Bayer Leverkusen ist eins. Die kommen ins Pokalfinale. Der hat einen Adrenalinausschub von 1000 und sitzt einfach nur da.
Tor für Leverkusen. Ja, ist ein interessanter Punkt. Und es wird ja noch ein paar Spiele geben, wo die Leverkusen da mutmaßlich was zu feiern haben.
Aber international darf er sich freuen dann.
Eigentlich ja,
würde ich sagen, oder? Ist er da aufgesprungen.
Aber wenn sie gegen Klopp oder Mella spielen, dann musst du schon wieder überlegen, weil, ne?
Ja, weil du denkst, oh mein Gott, lass den Fußball doch einfach Fußball sein, gell?
Es gibt noch ein paar verrückte Konstellationen. Lars, ich finde es super spannend. Wir sind sehr weit schon fortgeschritten, echt aber auch völlig zu Recht, weil ich schon echt gut fand, von dir nochmal zu hören und interessant, wie es eben zu deiner Entscheidung kam und ja, was jetzt auch deine Pläne sind oder auch noch nicht sind. Aber wir müssen schon noch zumindest mal ein paar Minuten über ja, einen deiner Ex-Vereine reden, wo es aktuell nicht so gut läuft.
Deswegen habe ich vorhin so viel erzählt, dass ich gehofft habe, dass wir nicht mehr dazu kommen, dass ich da Stellung beziehen muss bei dem Thema.
So erfahren ist er mittlerweile auf dem Podcast, im Podcast-Segment, dass er genau weiß, die ganze Zeit guckt, ah, jetzt muss ich noch zwei Sätze hinterher schieben, dann lagert Ossi mich nicht noch auf die Ecke. Ja. Nee, aber da lasse ich dich natürlich nicht raus, egal wie lange es dauert, weil jetzt mal Spaß beiseite, wir haben immer wieder mal das Thema ja auch gehabt und du bist ja A, glaube ich, Berufsoptimist, das ist ja auch gut so, B, hast du nie einen Hehl draus gemacht, wie viel der noch an diesem Club liegt, aber du hast immer so ein bisschen, ich sag mal, den mahnenden Zeigefinger gehoben, aber doch gesagt, ich glaube aber am Ende kommt's gut. So, jetzt ist die Situation allerdings, wie sie ist und der Trend spricht jetzt eher gegen die Borussia. Also man hat 28 Punkte, damit steht man aktuell noch relativ sicher da, aber wenn man jetzt 5 Spiele nicht gewonnen hat und sich das Programm der nächsten Wochen anguckt und sieht, dass die da unten regelmäßig punkten, vor allen Dingen jetzt Mainz und Köln, dann könnte es schon nochmal muckelig werden. Und ich wollte mit dir zumindest mal einmal drüber reden, glaubst du oder befürchtest du, machst du dir Sorgen, dass die Borussia da noch unten reinrutschen wird und kann? Und was macht dir Hoffnung, dass es am Ende trotzdem reicht?
Ja, natürlich bin ich ein bisschen befangen bei der Thematik. Ich könnte jetzt als Berufsoptimist sagen, vor dem Spieltag hatte Borussia 4 Spiele ungeschlagen. 3 Unentschieden, 1 Sieg.
Ja, Roland Wirkus, ja, herzlich willkommen.
Ja, genau. Aber man muss halt sagen, erstmal dieses Aus im Pokal hat jegliche Emotionalität, auch jegliche Elektrizität, was diesen Verein ausmacht, gecuttet. Hat so die Saison, ja, was heißt kaputt gemacht, aber so beendet. Nach dem Tag Saarbrücken war gefühlt die Saison vorbei für alle. Ich sag gefühlt, weil einfach der Stecker gezogen war bei den Fans, bei den Jungs, bei den Verantwortlichen, weil die Saison einfach noch gelebt hat, von diesem großen Traum nach Berlin zu kommen. Man wusste, dass die Liga nicht ganz so optimal läuft, wie man sich vorgestellt hat. Dass es schwer wird, wusste man von Anfang an, aber dass man so gar nicht in die Spur kommt jetzt in der Rückrunde, hat man sich schon mehr erhofft. Aber man hat halt immer dieses Thema Pokalfinale, Berlin, das erste Mal wieder hin. Und das hat alle so besänftigt. Und seitdem ist natürlich einiges kaputt gegangen und dazu kommen natürlich auch die Leistungen in den letzten Wochen. Vor allem das Spiel vor der Länderspielpause und dann jetzt gegen SC Freiburg zu Hause, das 0-3. Das war schon ein Schlag in die Magengrube, weil das hat bei jedem nochmal so ein bisschen diesen Zorn und diese Negativität, die gerade rund um den Verein herrscht, nochmal richtig ins exponentiell wachsen lassen, weil die ganzen Leute natürlich eh einen Frust haben auf die Truppe in den letzten 1-2 Jahren schon, weil es nicht so lief und jetzt natürlich das nochmal so dazukommt und jetzt, und ich war da vor ein paar Wochen noch positiver gestimmt, weil ich dachte, okay, ist einfach die unten Punkten zu wenig, um dass es nochmal gefährlich wird. Wenn man aber jetzt sieht, der Trend und die Art und Weise von gerade Mainz zum Beispiel, da muss man schon aufpassen, dass nicht noch irgendwie Gefahr besteht, bis zum 34. Spieltag ganz unten reinzurutschen. Weil wenn man ehrlich ist, man spielt jetzt in Wolfsburg, die in einer ähnlich schwierigen Situation sind. Also da wird es nochmal. Da geht es wirklich, darum, wer rutscht nochmal unten rein oder für wen ist das Thema vielleicht beendet, glaube ich, am Wochenende. Und dann kommt Dortmund, also die 2 Spiele sind echt schwierig und die Mainzer spielen am Wochenende zu Hause gegen Darmstadt. Also wenn die gewinnen, dann sind es auf einmal nur noch 5 Punkte.
Und Bochum-Köln. Also das punkten ja auf jeden Fall.
Ach stimmt, Bochum spielt noch gegen FC. Dann ist ja noch gefährlicher. Also du musst jetzt wirklich gucken, dass du nicht da ganz unten reinrutschst, weil, und das haben wir letztes Mal gesagt, du darfst halt nicht die eine Mannschaft sein, die an Spieltag 32, 33, 34 auf einmal im Abstiegskampf ist und das ganze Jahr damit nichts zu tun hatte und gar nicht gewappnet ist, weil die anderen wissen alle Bescheid. Die wissen, um was es geht. Und es gibt immer so die eine Mannschaft, die dann am Ende reinrutscht und dann ja auch mal böse endet. Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören und ich glaube auch nicht, weil man einfach, das haben wir schon mal gesagt, die Borussia normalerweise ihre Heimspiele immer ordentlich bestreitet und da genug Punkte holt. Und auch natürlich von ihrer Qualität viel besser sind als die anderen. Aber das ist halt keine Garantie. Und vor allem jetzt in der Phase darfst du nicht da unten reinrutschen, weil dann gibt es nicht mehr Qualität und Statistiken und sonstige Dinge. Weil da geht es dann nur noch um Ergebnisse, um einzelne Punkte. Und deswegen ist man ja gut daran, die nächsten zwei Spiele, auch wenn es schwer ist, wirklich alles daran zu setzen, irgendwie zu punkten, um nicht da ganz unten reinzurutschen. Weil die Gefahr sehe ich dann, ja, ein bisschen mehr als noch vor ein paar Wochen. Wie siehst du das Ganze? Wie ist deine Einschätzung da unten?
Ja, du hast, glaube ich, sehr, sehr viel Richtiges gesagt. Und bei mir ist es immer so, ich gucke dann, wie konnte es so weit kommen und was sind die Lösungen möglicherweise? Welche Patrone hast du noch im Halfter so? Ne? Weil Mainz hat den Trainer gewechselt, Köln hat den Trainer gewechselt, Bochum hat mit dem Trainer verlängert. So, das waren so die Signale im Abstiegskampf. Und bei Mainz hast du das Gefühl, die glauben dran, zu 100%. Bochum ist es jedes Jahr gewohnt. Da ist es noch relativ ruhig, obwohl der Trend jetzt auch zuletzt nach unten ging. Aber die haben eigentlich immer so zum richtigen Zeitpunkt auch die Kurve wieder gekriegt. Die sind selten auseinandergebrochen, fand ich. Bei Köln bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Die haben natürlich jetzt mit dem Heimspiel am Wochenende gegen Bochum eigentlich so den letzten Strohhalm. Und ich glaube, dass sie, wie Mainz es vor zwei Wochen auch getan hat, alles daran setzen werden, in diesem Spiel zu gewinnen, weil dann bist du halt nochmal dran. Und wenn du das nicht gewinnst, dann war es das wahrscheinlich. Ne? Dann kriegst du Bochum wahrscheinlich nicht mehr und dann kriegst du logischerweise dann auch Gladbach oder Wolfsburg, wer dann da noch reinrutscht, nicht mehr. Aber bei Borussia sehe ich halt, wenn die unten weiter punkten sollten, und dafür sind es halt noch zu viele Wochen, und das traue ich eigentlich allen dreien durchaus zu, dass sie dann noch ein paar Punkte sammeln. Und bei Gladbach sehe ich halt momentan nicht, wo die überhaupt noch punkten sollten. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich habe das Gefühl, das stimmt in der Mannschaft nicht. Das hat Gründe. Ich habe das Gefühl, dass der Trainer jetzt aktuell auch nicht den Superplan hat. Zumindest ist da irgendwie keine spielerische Weiterentwicklung erkennbar. Und ich bin völlig bei dir. Dieses Pokalaus hat alle noch mal so mit runtergezogen. Und jetzt kippt die Stimmung im Verein. Jetzt gibt's das wird jetzt zu weit führen. Und am Ende sind wir ja auch kein Gladbach-Podcast, aber da gab es natürlich dann jetzt auch nochmal Unruhe rund um die Entscheidung Präsidium, Neugestaltung. Rainer Bonhoff ist jetzt Präsident geworden. Das wurde alles so ein bisschen handstreichartig in Eigenregie gelöst vor der Mitgliederversammlung, was auch nochmal viele auf die Palme gebracht hat. Und aktuell sehe ich halt vor allen Dingen schwarz für das, was ab Sommer kommt. Und wenn das dann, ich sag mal, in die zweite Liga geht, dann explodiert das möglicherweise, was ich aber auch nicht glaube. Ich glaube schon auf jeden Fall, dass Gladbach drin bleibt. Aber dann musst du ja im Sommer, hast du halt wieder einen Umbruch. Das ist jetzt irgendwie gefühlt der Umbruch vom Umbruch vom Umbruch. Und es ist nicht nach vorne gegangen, wie man es sich vom Umbruch erhofft, sondern es ist jedes Jahr noch einen Schritt zurückgegangen. Und das macht die Gesamtkonstellation so gefährlich. Ich glaube nicht, dass es in der personellen Besetzung mit Trainer Seoane, mit Wirkus und mit Schmadtke weitergehen wird. Also mindestens mal einer davon wird gehen. Und da ist halt die spannende Frage, wie sich Borussia dann da neu aufstellt. Weil ich glaube schon, dass im Verein auf verschiedenen Ebenen was passieren muss. Und da ist es jetzt nicht damit getan, dass Rainer Bonhoff sich jetzt den Hut aufsetzt und Hannelore Kraft jetzt irgendwie noch bei der Mitgliederversammlung auch noch eine Rede halten darf.
Ja, das kann ich dir gar nicht so beurteilen, wie jetzt genau die Strukturen sind und wer da was übernimmt, beziehungsweise wer da welche Funktion hat und wer auch da welche Qualitäten hat. Ich kenne natürlich Rainer ganz gut und dass er dem Verein gut tut und die letzten Jahre viel für den Verein getan hat, das liegt auf der Hand. Ja. Und ich will jetzt auch nicht der Beschützer sein. Natürlich habe ich eine gewisse Nähe zur Borussia und sehe den Verein vielleicht ein Stück weit positiver als andere von der Außendarstellung, weil ich einfach mit dem Verein so eine Verbundenheit habe und weil ich Fan des Clubs bin. Wenn man das sportlich, bin ich so bei dir. Ich glaube, dass dieses Pokal aus unglaublich viel mit dem Verein gemacht hat. Wenn man es rational betrachtet, das war gar kein Spaß. Man hat ja wirklich vor dem Freiburg-Spiel jetzt vor der Länderspielpause, hat man Heidenheim, okay, ist Derby nicht gewonnen, aber ich glaube Mainz und Bochum, genau, die hat man zumindest noch punktuell ganz ordentlich bestritten. Man hat viermal nicht verloren, man hat hier drei unentschieden, okay, trittst auf der Stelle, aber hast zumindest immer mal einen Punkt geholt, hast Bochum geschlagen. Und man hatte schon das Gefühl, dass die nicht da unten reinrutschen, aber und für die anderen Ziele einfach noch nicht so weit sind, beziehungsweise die Probleme, die du alle aufgezählt hast, die einfach vorhanden sind, um wieder in eine andere Richtung zu gehen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass sie nochmal ganz unten reinrutschen. Und jetzt mit dem Pokal aus und mit dem Spiel gegen Freiburg ist natürlich schon die Gefahr da, mit den ganzen Unruhen, die jetzt anscheinend entstanden sind um den Club, zieht der ein oder andere Fan schon das Extreme Grad, was den Club betrifft. Trotzdem sage ich immer noch, dass der Club ein extremes Potenzial hat und dass man einfach auch mal nach so erfolgreichen Jahren eine gewisse Ruhe und ein paar Dinge aushalten muss als Verein. Die Fans haben da oftmals ein feines Gespür für. Klar wird das auch irgendwann überstrapaziert. Dieses Jahr war die Unterstützung sensationell, weil ich das
natürlich... Ja, am Anfang, wir haben hier gesessen und gesagt, da wächst wieder was zusammen.
Genau,
ne?
Genau, also, das war ja auch so das Gefühl. Ja. Und man muss halt mal auch, vielleicht hat man einfach in der Vergangenheit Dinge falsch eingeschätzt. Und das ist ja gar nicht schlimm, ich will da jetzt gar niemanden kritisieren, aber ich glaube, wir sind nach den absolut Top-Jahren, sind wir mit Marco Rose dann auf einmal, das ist jetzt schon ein bisschen weiter zurück und ausgeholt, aber wir waren bis 3 Sekunden vor Schluss in der Conference League. Mit Rose und Eberl noch und das wurde schon, die haben wieder internationales Geschäft verpasst, so und so. Wobei das heutzutage wäre das absolut okay. Dann wurden wir 2x10er, hatten mit unten nichts zu tun und da muss man das natürlich mal aushalten und vielleicht auch da seinem Weg treu bleiben und weitergehen und sich nicht so beeinflussen lassen. Und trotzdem ist es halt heutzutage so, dass alle danach lechzen, wieder absolut maximalen Erfolg zu haben und diese Schnelllebigkeit. Das hat halt, ist dem Verein so ein bisschen auf die Füße gefallen die letzten Jahre. Und jetzt hat man.
Ja, aber ist das nicht, Entschuldigung, Lars, ist das nicht auch ein Fehler aus meiner Sicht gewesen? Ich meine, Max Eberl hat man oft vorgeworfen, dass er gesagt hat, so Einstelligkeit, ne, das ist das Ziel. Und wenn es dann mal nach Europa reicht, dann ist das für uns schon ein Riesenerfolg. Da hat man da irgendwie bei der vierten Champions League-Teilnahme dann gesagt, naja, jetzt könnte man die Ziele irgendwie auch schon mal ein bisschen höher ansetzen. Jetzt ist es ja so, dass man gefühlt das dritte Mal in die Saison geht und sagt, so wie du es gerade formuliert hast, Wenn wir mit unten nichts zu tun haben, dann war es eine gute Saison. Aber was ist denn das für ein Ziel?
Nee, natürlich, also, ich finde die Einstelligkeit immer ein interessantes Ziel für so Clubs wie Borussia Mönchengladbach mit.
Nein, aber ich finde, es war jetzt zu ambitionslos. Weißt du, was ist das für ein Signal an die Mannschaft? Du hast es absolut in Nebensätzen treffen formuliert, was, glaube ich, dann auch innerhalb so einer Mannschaft passiert. Eigentlich war der Fokus nur noch auf den Pokal, weil ob du jetzt am Ende 11., 12. oder 13. wirst, so what, ne? Dann kannst du sogar noch sagen, wir haben das Saisonziel erreicht, weil das Saisonziel war, wir wollen nichts mit unten zu tun haben. So. Aber das führt doch dann genau dazu, jetzt ist das Pokal aus nun mal passiert. Und dann musst du plötzlich nochmal den Schalter umlegen und sagen, jetzt brauchen wir aber schon noch ein paar Punkte in der Liga. Nee, ist, weil unten rutschen wir sowieso nicht mehr rein. Das ist doch die Gefahr, wenn du so, ich sag mal, ambitionslos in der Saison gehst.
Also ambitionslos sind sie ja nicht. Also die wollen ja schon den maximalen Erfolg und haben natürlich lechzen. Ja,
aber was ist der maximale Erfolg mit so einer Mannschaft? Ist dann nichts mit unten zu tun haben,
nee,
mit der Truppe.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube schon, dass die sich auch sehen, wie jetzt zum Beispiel Mannschaften, die um den 8. Platz herum sind, mit Hoffenheim, Bremen, Heidenheim, also der Anspruch Augsburg, das ist ja schon ein Anspruch von Borussia Mönchengladbach, mit denen mitzuhalten.
Den haben sie aber nicht formuliert, zumindest nicht nach außen.
Ja, aber intern auf jeden Fall, weil das ist ja schon auch allein schon durch Historie und ich glaube auch durch die Struktur der Truppe und auch die finanziellen Mittel, muss man sich schon messen können mit denen. Und dann muss man schon klar ansprechen, dass das halt nicht so funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist jetzt schon länger. Und man hat im Sommer entschieden, man geht einen anderen Weg, was ich auch absolut nachvollziehbar finde, dass man Umbruch einleiten möchte. Der braucht ein bisschen Zeit, aber der darf natürlich nicht so ausfallen, dass du da in Abstiegsränge oder in solche Sorgen kommst, weil dafür ist die Mannschaft auch trotz Umbruch und trotz unterschiedlichen Konstellationen einfach zu gut und der Verein auch zu groß, dass man nicht zumindest mit den Mannschaften konkurrieren könnte, die ich eben aufgezählt habe. Verstehst du, was ich meine? Du kannst trotzdem einen Umbruch einleiten, aber du musst es schon auch nähern mit Erfolgserlebnissen und mit manchen Dingen, die einfach die Leute zufriedenstellt und die zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Momentan stagniert das Ganze und dafür müssen sie sich natürlich verantworten, aber das ist ja jetzt nichts, was ich jetzt hier rausplaudere, sondern das wissen sie ja selbst. Nein, und das klar. wissen sie auch selbst, ja. dass sie sich das anders vorgestellt haben. Und mit den Dingen, das kann ich dir versichern, setzen sie sich täglich auseinander, wie sie das verändern können. Und ich glaube auch, dass jetzt im Sommer, letztes Jahr war, das fällt natürlich immer ins Gewicht und das wird in einem Nebensatz erwähnt, aber du hast halt mit Thuram, mit Hofmann, mit Benzebaini und mir hast du, glaube ich, lass mich lügen, 40 Tore, 35 Tore, einfach mal von heute also auf morgen verloren. Ja. Und das musst du erstmal versuchen zu ersetzen, unabhängig von der mannschaftlichen Situation, absolut, weil ja Sommer noch ging. Und die
absolut.
Ja, weißt du, was ich meine? Und die Jungs müssen sich auch finden. Das hat
total, bei mir auch aber das gedauert. Ist ja auch Teil. Das ist ja auch Teil eines Prozesses. Aber in die Situation hast du dich ja trotzdem auch irgendwo selber reinmanövriert. Ne? Also davor sind ja auch schon ein paar gegangen mit Ginter und ne? Also was ich sagen will ist, die Entwicklung ist ja also, schlecht.
Ja, also, ich bin da völlig bei ne? dir. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich will jetzt nicht hier alle in Schutz nehmen. Natürlich geht die Entwicklung, ist die Entwicklung nicht so vorangetrieben worden, wie sich das viele erhofft haben, wie man es erwünscht hat, wie man es auch ein bisschen verlangen konnte, dass da das eine oder andere nicht aufgegangen ist, das wissen alle Beteiligte und spätestens seit dem Aus im Pokal wird natürlich jetzt noch mehr jeder Stein umgedreht, aber damit musstest du rechnen, wenn das in die Hose geht und jetzt sind alle auch die Fans und die Leute um den Borussia-Park herum nicht mehr so positiv gestimmt.
Bedingungslos dahinter.
Genau, und haben auch nicht mehr diese lange Leine. Und
das ist ja das nächste Problem, weil du weißt ja selber, wie sehr du das brauchst auch, ne?
Und das ist halt die große Gefahr, weil das ist das, was den Verein so unglaublich stark und einzigartig macht. Da konntest du dich immer drauf verlassen, auch wenn es in den letzten Jahren immer hier und da mal Probleme gab, was ganz normal ist, wenn es dann nicht so läuft. Aber du wusstest immer, das ist unser Faustpfand. Damit haben wir schon mal die Grundpfeiler gesetzt, um dass nichts passiert. Aber das fällt natürlich jetzt auch weg die nächsten Wochen. Und deswegen bin ich ein bisschen, wie soll ich es formulieren? Nicht ängstlich, aber mach mir schon, habe schon den einen oder anderen Gedanken, was die nächsten beiden Spiele betrifft. Da sollte man schon gucken, dass man nicht unten reinrutscht, weil sonst wird es bis letzter Spieler ganz ungemütlich.
Ja, es kann auf jeden Fall nochmal richtig kuschelig werden da unten. Wir werden es bis zum Saisonende auf jeden Fall im Auge behalten. Wir haben jetzt noch nicht mal Zeit gehabt, Lars, über den Pokal zu sprechen, über das verrückte Trainer-Domino in Europa, welches an allen Fronten von München bis Liverpool, von Dortmund bis Barcelona brennt, boah, möglicherweise. Aber dazu
so viele Themen, gell? Man könnte jetzt stundenlang
es gibt reden. Nur so viele,
Und deswegen bleibe ich den Fußball ja auch erhalten, weil es einfach Spaß macht, über alles zu diskutieren. So viel passiert.
Ich auch. Wir werden auf jeden Fall aber noch beide an anderer Stelle gebraucht heute. Du gehst jetzt gleich zum Training und ich hoffe, wir sehen dich in dieser Saison nochmal auf dem Platz. Kannst du da schon was zu sagen?
Ja, ich habe jetzt gegen Schalke die ersten Minuten wieder auf dem Platz gehabt. Es hat sich mega angefühlt. Es war auch eine sehr spontane Aktion, dass ich da mitgefahren bin, weil eigentlich war es nicht geplant. Natürlich haben wir so ein bisschen gehofft, dass in der Länderspielpause ich nur wieder einsteige. Das war schon die Idee. Dann lief es aber ganz gut letzte Woche. Also richtig gut und habe mich gut gefühlt bei dieser wadennervlichen Geschichte. Und dann, da wir eben ein bisschen Platz noch hatten im Kader, hat der Coach gesagt, komm, dann fahr mit. Wie lange kannst du spielen? Da ich gesagt, ein paar Minuten kriege ich auf jeden Fall hin. Und das müssen wir jetzt peu à peu steigern, hoffen, dass die Wade nicht reagiert, um noch ein paar Minuten auf den Platz zu kriegen. Und jetzt haben wir ein richtig geiles Spiel. Samstagabend, Topspiel, zweite Liga, 20:30 im Wildpark gegen St. Pauli. Also alle Zuhörer, es lohnt sich, glaube ich, einzuschalten, weil unsere Heimspiele immer ein Highlight sind und St. Pauli eine richtig gute Mannschaft ist.
Absolut. Werde ich mir auch anschauen. Es wird wird dann Richtung Saisonende vielleicht ja auch nochmal um was gehen. Also wer weiß, Lars, wenn ihr am Samstag gewinnt, musst du jetzt gar nichts zu sagen. Ich sag das jetzt einfach mal, dann könnte sogar vielleicht sogar nach oben noch was gehen für euch. Und wenn du dich dann tatsächlich auch noch mit einem KSC-Aufstieg im Sommer verabschieden würdest, ich glaube, dann könnte man einen ganz dicken Haken hinter deine Karriere
machen. Also ich muss sagen, wir spielen eine richtig gute Serie. Ich glaube, seit November schon, da haben wir uns so ein bisschen gefangen. Und jetzt auch in der Rückrunde spielen wir eine richtig stabile Runde. Wir sind froh, dass wir aus diesen gefährlichen Regionen, wo in der zweiten Liga ganz schnell bist, nicht mal dabei sind. Und jetzt haben wir einfach, warum nicht nach dem maximalen Streben? Mal gucken, was noch geht. Natürlich sind ein paar Mannschaften vor uns, die besser sind momentan noch punktetechnisch, ja, haben an der Hinrunde ja, 3-4 Punkte zu viel liegen lassen, um nochmal ganz oben vielleicht den einen oder anderen zu ärgern. Aber wir, und das kann ich sagen, wir freuen uns einfach Woche für Woche auf die Spiele, machen einen stabilen Eindruck und wir werden noch ein paar Punkte holen. Und dann gucken wir einfach mal.
Vielleicht nochmal ein paar Törchen von Lars. Werden auf jeden Fall in 14 Tagen wieder am Start sein, Lars. Nächste Woche bin ich dann wieder mit dem geschätzten Kollegen Fuß am Start. Dann haben wir schon wieder Champions League mit Borussia Dortmund. Da wird es auch wieder genug zu besprechen geben, da bin ich sicher. Themen noch und nöcher. Das Fußballrad dreht sich weiter und ich hoffe, ihr bleibt uns auch gewogen, egal in welcher Konstellation. Ihr drückt Lars weiter die Daumen und drückt bei uns nicht die Daumen, sondern die Glocke, wenn ihr uns abonnieren wollt, auf welchem Kanal auch immer. Bis nächste Woche.
Jupp, ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao, Ossi.
Das war Eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.